ein Muskel braucht 48 Stunden mindestens, besser 72 Stunden Pause. Wenn ich dann jeden Tag ihn quasi belasten würde, würde ich ihn irgendwann so zerstören durch eine zu große Belastung. Wir wissen, im Spitzensport machen wir das ja auch nicht. Trainieren wir ja auch nicht jeden Tag die gleiche Muskelgruppe. Insofern heißt es nicht, viel hilft viel, sondern die richtige Dosis macht das Gift. Und gerade für Muskeln.
Fit und gesund. Mit Professor Frohböse. Mehr über den eigenen Körper erfahren.
Hallo und herzlich willkommen zu Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Mein Name ist Anja Mattis und ich freue mich, dass ihr uns wieder zuhört. Ingo, bist du eigentlich grundsätzlich ein Frühstücker oder gehst du morgens auch mal ohne Frühstück aus dem Haus?
Nee, das passiert mir nicht. Also das heißt, ich kann nicht mit leerem Magen aus dem Hause gehen. Und selbst wenn ich morgen schon sehr früh einen Termin habe, dann esse ich immer irgendetwas, auf jeden Fall. In der Regel Müsli. Das esse ich immer, praktisch jeden Tag. Das heißt also, für mich gehört Frühstück als Start in den Tag unmittelbar dazu. Ist ja der Autobahn des Lebens, auf die begebe ich mich ja. Und da brauche ich Sprit.
Ja, und du stehst ja auch früh auf, dann kannst du das ja auch. Seit Jahrzehnten tobt der Streit, ist ein Frühstück gut für den Körper oder nicht? Behauptet wird zum Beispiel, wer regelmäßig frühstückt, bleibt schlanker. Wenn ich dich so sehe, stimmt das? Aber ist das auch wissenschaftlich erwiesen?
In der Tat, es gibt verschiedene Philosophien, so möchte ich es mal beschreiben. Oder auch Religion, vielleicht noch extremer. Viele sagen, es ist egal, wann du isst, für mich aber nicht. Also für mich persönlich, und da habe ich auch einige wissenschaftliche Studien, denn der Stoffwechsel, der hat ja bestimmte Zyklen. Und diese Zyklen heißt, dass wir in bestimmten Phasen leistungsfähiger sind, weniger leistungsfähiger sind, dass wir aktiver sind, dass bestimmte Funktionen des Körpers besser, intensiver laufen als in anderen Zeiten. Tag und Nacht ist der grobe Rhythmus beispielsweise, aber wir wissen ja auch, dass wir um 10 Uhr einen Leistungshoch haben, wir haben um 16, 17 Uhr einen Leistungshoch beispielsweise und. Und da hat der Körper ganz bestimmte Bedürfnisse auch. Wenn er leistungshoch hat, heißt, er ist auch letztendlich von seiner hormonellen Situation völlig anders ausgestattet. Er ist nämlich bereiter, Leistung zu bringen. Und das zeigt sich in bestimmten körperlichen Veränderungen. Der Blutdruck ist höher, die Herzfrequenz ist höher, mehr sogenannte Stressaktivierungshormone, nenne ich sie besser, im Körper, und die schreien nach Nahrung. Und insofern ja, es gibt Studien, die belegen, dass wenn wir uns ein wenig biorhythmischer ernähren würden, und dazu gehört beispielsweise auch das Frühstück, dann ist es so, dass das auf die Gesundheit mehr einzahlt, unabhängig vom Gewicht. Ja, die gibt's auch, diese Studien, aber letztendlich bezogen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen ja auch das Wohlbefinden im Alltag ist offensichtlich ein Frühstück. Es muss nicht groß sein, aber so ein kleiner Impact lohnenswert.
Ja, für mich ist das Frühstück tatsächlich Teil eines Lebensgefühls. Ich nehme mir wirklich viel Zeit dafür.
Ist gut so.
Und es scheint auch tatsächlich immer mehr Menschen zu geben, die das ähnlich sehen. Also die Frühstücksindustrie boomt, ne? Insbesondere bei Cerealien locken die Hersteller mit immer neuen Versprechen, werben mit Power-Müsli oder mit Wellness-Flakes.
Cerealien haben wunderbare Worterfindung, ja. Was soll man damit anfangen? Aber in der Tat, auch Power-Müsli sagt ja letztendlich, dass sehr viel Energie drinsteckt und manchmal zu viel, das muss man ganz klar sagen. Oder das, was ich ja auch immer wieder erlebe, es ist ja nicht mehr Müsli, es ist ja Schokomüsli, Vanillemüsli, es ist ja überall auch wieder eine süße Komponente mit drin. Und insofern wirklich, man muss die Beipackzettel oder das Aufgedruckte hinten, das Kleingedruckte unbedingt lesen, denn das sind schon Zuckerbomben, also richtige Energielieferanten. Und so viel Energie braucht man nun auch nicht im Alltag, wenn man es denn nicht verbrennt. Das heißt also dringend immer darauf achten, was man zu sich nimmt. Und da bin ich ein großer Freund der Haferflocke. Das ist immer noch der klassische Bringer für mich, für das, was der Organismus so braucht. Hat viel Ballaststoffe, hat viel Eiweiße, hat natürlich auch ein bisschen Kohlenhydrate, aber ist ein Energieträger, der vor allen Dingen auch sättigt. Und das ist ja die entscheidende Botschaft. Also ich brauche nicht viel Energie, wo ich kurzfristig wach und leistungsfähig. Ich brauche auch Sättigung, damit ich eben nicht den ganzen Tag unterwegs bin und immer wieder nach einem nächsten süßen Snack wieder irgendwie suche.
So, jetzt haben wir uns genug mit den Frühstücksmythen beschäftigt. In dieser Folge wollen wir mal über das Thema sprechen, welches die häufigsten Fitnessmythen sind, die sich immer wieder verbreiten. Wir wollen diesen Mythen auf den Zahn fühlen und aufdecken, was zum Beispiel im Fitnessstudio so als Halbwissen seine Runden dreht und welche Beweise die Wissenschaft vorlegt. Doch vorab erst einmal die Frage, wie entstehen überhaupt solche Fitnessmythen?
Ein Mythos ist ja erst einmal natürlich immer so mit einem negativen Duktus belegt. Das heißt also, ist offensichtlich ein Irrtum. Und diese Irrtümer gibt es derer denn viele. Wobei, man muss auch wirklich zur Entschuldigung sagen, die Wissenschaft wird ja auch immer schlauer. Mhm. Und das, was wir früher oder heute wissen, ist vielleicht in 10 Jahren nicht mehr aktuell. Und dann muss man einfach auch die Bereitschaft haben, die Offenheit haben zu sagen, früher war das vielleicht Wahrheit. Temporäre Wahrheit kann man vielleicht besser sagen. Und heutzutage wissen wir es einfach besser. Und insofern sind Mythen auch manchmal temporär wahr. Das heißt auf der anderen Seite, ja, wir müssen da wirklich sehr sensibel reingehen und vor allen Dingen bitte auch offen sein über Veränderung und nicht an bestimmten Dingen einfach so festglauben. Ja, es ist natürlich auch das Bedürfnis der Menschen, sich an Fakten festhalten zu können. Ja, das ist ja so ein bisschen so. Das gibt uns ja Sicherheit. Und wenn wir etwas glauben, ohne es vielleicht zu wissen, ist das schon mal vielleicht eine erste Möglichkeit, ja, sicher zu sein in dem, was wir tun. Sei es auch noch so falsch im Nachhinein.
Ja, gerade wenn es darum geht, abnehmen zu wollen, da fallen wir ja besonders gern auf Mythen herein. Welcher Irrtum fällt dir dazu im Bereich Fitness sofort ein?
Ja, die Fettverbrennung beginnt nach 30 Minuten. Ja. Der hält sich ja seit 20, 30 Jahren, so ungefähr. Liegt daran, weil man immer gedacht hat, okay, wir müssen erst die Kohlenhydrate verbrennen, bevor die Fettverbrennung angekurbelt wird, anläuft. Das ist falsch. Das ist deswegen falsch, weil wir wissen mittlerweile, gerade wenn man intensive Stoffwechselanalysen betreibt, dass von der ersten Sekunde der körperlichen Aktivität, wenn sie denn nicht zu hoch intensiv ist, kein Sprintlauf ist, immer Kohlenhydrate und Fette parallel laufen. Bei Anfängerinnen ist es so, dass die mehr Kohlenhydrate verbrennen, weil sie müssen erstmal Fette verbrennen lernen. Wenn ich aber einen hochtrainierten Ausdauersportler habe, dann ist er sofort in der Fettverbrennung unterwegs und verbrennt dann nur noch die wirklich sehr teuren und für ihn sehr wertvollen Kohlenhydrate immer nur dann, wenn er wirklich muss. Sieht man schon, ja, die Fettverbrennung beginnt nach 30 Minuten, stimmt nicht. Das ist deswegen unter anderem auch entstanden, weil man erkannt hat, auch bei Anfängerinnen braucht es ungefähr 20 bis 30 Minuten, bis die Fettverbrennung je nach Intensität dominanter wird als die Kohlenhydratverbrennung. Die Fettverbrennung läuft von Anfang an damit, nur die Dominanz des einen oder anderen Energieträgers, die verändert sich im Laufe der Zeit.
Woran ich zum Beispiel glauben möchte, ist, dass ich mit gezielten Übungen Fett an bestimmten Stellen reduzieren kann, zum Beispiel am Bauch oder an den Oberschenkeln oder an der Hüfte. Was sagt denn die Wissenschaft dazu?
Wäre das schön, wenn das so gehen würde. Ja, der Körper ist ja auch eine Institution, der macht es sich relativ leicht. Er holt sich die Energie immer dort, wo sie am leichtesten zur Verfügung steht. Also wenn du zum Beispiel mit Sport beginnst, wirst du schlank, aber meistens eher im Gesicht. Wirst du schlank eher an den Schultern oder an den Beinchen. Das heißt, er holt sich erst einmal die Reserven dort für seine Energie, wo es ihm einfach leicht fällt, diese abzugreifen. Und so beispielsweise an den Problemzöhnchen, ja, im Bereich des Bauches oder des Gesäßes oder der Oberschenkel, das sind ja die Speicherzonen. Das ist ihm total wertig und wertvoll. Da lässt er kaum einen dran erst einmal. Und insofern, ja, auch wenn du ein Bauchmuskeltraining machst, heißt das überhaupt nicht, dass die Energie daraus aus den Bauchmuskeln herauskommt, sondern er nimmt sie irgendwo her und meistens nicht aus der Region, wo wir sie so gerne wünschen würden.
Wer hätte das gedacht?
Was ich auch immer wieder lese, ist, dass Joggen der beste Sport ist, um abzunehmen. Klingt ja auch logisch. Beim Laufen, da werden viele Muskeln beansprucht und ich rede mir ein, dass ich dadurch überflüssige Kilos verliere.
Ich gebe da mal eine Zahl. 7000 Kilokalorien sind in einem Kilogramm Körperfett gespeichert. Erste schlechte Botschaft. Zweite schlechte Botschaft. Wenn du laufen gehst, eine Stunde, weißt du, wie viele verbrennst du in einer Stunde? 500. Maximal. Also wenn du normal unterwegs bist. Das heißt, du hörst gar nicht mehr auf zu rennen, um ein Kilo abzunehmen, weil da siehst du schon die Diskrepanz. Wichtig ist, dass wir alle verstehen, dass wir nicht durch das Laufen abnehmen, dass das nicht das Ziel ist. Kalorienverbrennung, dafür ist der Impact, der Reiz beim Laufen, was die Kalorie betrifft, zu gering. Es geht aber, den Körper so zu verändern durch das Laufen, dass wenn du auch nicht läufst, er mehr Kalorien verbrennt. Das ist das eigentlich Entscheidende, weil der Körper sich nachhaltig, langfristig verändert. Und das ist der eigentliche Effekt des Laufens. Also das momentane Kalorienzählen, das kannst du vergessen beim Sport.
Was ich auch immer wieder lese, ist, dass Laufen schlecht für die Gelenke sei. Stimmt das?
Nein, da gibt es keine einzige Studie zu. Natürlich Es kommt auf die Häufigkeit an. Früher hat man gesagt, Asphaltlaufen schadet den Gelenken. Nee, ich habe doch Stoßdämpfer und die Stoßdämpfer sind die Muskeln. Und wenn ich ausgeprägte Muskeln habe, dann kommt an den Gelenken fast gar nichts an, weil die Muskulatur alles abfängt. Und das heißt auf der anderen Seite, ja, natürlich müssen Profisportler, die Tag ein, Tag aus eben 10, 20, 30 Kilometer laufen im Extrem, ja, die müssen damit rechnen, dass irgendwann mal das zu viel wird. Logisch. Aber bei einem normalen Menschen ist es ganz im Gegenteil sogar so, dass der Knorpel davon profitiert, dass wir gehen, walken, radeln oder auch laufen, weil dadurch wird er ernährt. Der Knorpel ist nicht blutig versorgt. Es hängt also am Tropf der Bewegung die Versorgung. Über Diffusion geht das nämlich. Und daher wissen wir, dass sogar Läuferinnen einen dickeren Knorpel haben, fast doppelt so dicken wie Nichtsportler und vor allen Dingen auch eine größere Fläche und ein größeres Volumen an Knorpel haben, weil sie eben laufen. Es muss nur in der richtigen Dosierung stattfinden.
Meine Kinder, die benutzen natürlich die Ausrede, dass sie im Winter nicht laufen dürfen, weil sie ja dann zu kalte Luft einatmen und damit ihrer Lunge und ihren Bronchien schaden. Mhm. Also weiß ich nicht, ist das wahr?
Laufen die an der Antarktis oder wo laufen die immer? Ja, da frage ich mich jetzt gerade wirklich. Ja, ist es denn so, dass die immer bei minus 30 Grad über den Joggen gehen? Ich glaube das nicht. Nehmen wir mal das Beispiel die Biathleten, ja, die ja im Winter wirklich sehr, sehr viel unterwegs sind und die auch in hohen Höhen, wo es sehr, sehr kalt ist dann auch oder gerade auch im Norden Skandinavien, die auch viele Wettkämpfe haben. Ja, großes Problem, weil da die kleinen Lungenbläschen schon überreizt werden, manchmal auch durch die kalte Luft zerstört wird. Aber das haben wir doch bei uns nicht. Ja? Und deswegen ist es so, bei bis minus 10 Grad würde ich immer sagen, wenn man das dann auch richtig dosiert, also das Tempo ein wenig anpasst, überhaupt kein Problem, auch in unserem Breitengraden.
Vor dem Sport sollten wir 2 Stunden nichts essen.
Das finde ich gut.
Mythos,
oder? Nein, das finde ich gut. Ah, okay. Wir sind endlich mal bei der Wahrheit, weil natürlich Belastung des Magen-Darm-Traktes auch für den Organismus, gerade wenn er dann Sport treibt, nicht optimal ist. Einerseits liegt es im Magen. Zweitens, wenn du insbesondere dann ein bisschen intensiver auch Sport treibst, kann es auch schlecht dir werden, weil natürlich der Magen seine eigene Peristaltik, also seine eigene Bewegung hat, der Darm seine eigene Bewegung hat und es kostet Leistung. Insofern ja, lieber mit einem leeren Magen starten und deswegen 2 Stunden ist wirklich die kürzeste Zeit, die man angeben darf und da gehört so keine Gans und auch kein größtes okkulentes Mahl, da muss man sogar noch länger Pause machen. Es meint wirklich 2 Stunden auch kein Bananchen, kein Stückchen Kuchen, das wäre richtig.
Und danach darf ich sofort essen?
Kommt drauf an, was du willst. Du musst vor allem sogar sofort danach essen. Wenn man abnehmen möchte, sagt man ja so ein bisschen, okay, die ersten 2 Stunden bleibst du einfach sparsam. Flüssigkeit sollst du nur zuführen, dann am besten klares Wasser. Aber ansonsten, alle, die Sport treiben, können ruhig danach essen, insbesondere um die Energie zurückzuführen und um dem Körper natürlich auch die Baustoffe zu geben, Muskeltraining beispielsweise, das Protein, damit er aufbauen kann. Denn der Trainingsreiz muss ja bearbeitet werden. Also insofern, ja, da ist das Zeitfenster 2 Stunden Pause nicht angemessen. Ganz im Gegenteil sogar, relativ schnell sollte da die Energie und der Baustoff wieder zurück in den Körper.
Bevor ich mit dem Ausdauersport beginne, soll ich mich dehnen, damit das Verletzungsrisiko minimiert wird. Stimmt das?
Nee, das stimmt leider auch nicht. Dehnung kann keine Verletzungen vermeiden, wissen wir mittlerweile. Vor der sportlichen Belastung. Es hat eine große australische Studie gegeben, die das vor 10, 15 Jahren mal wirklich sehr, sehr stark sich angeschaut hat, sehr intensiv. Und da konnte man zeigen, ja, verletzungspräventiv wirkt das nicht. Unmittelbar vor dem Wettkampf. Es wirkt letztendlich langfristig, nachhaltig, natürlich, indem das Bindegewebe geschmeidiger wird, du größere Bewegungsamplituden bekommst, du auch längere Muskeln bekommst. Ja, aber in der Prävention nutzt Dehnung nicht. Es dient, da muss man ehrlich sein, der Aufwärmung, der Lockerung, der Vorbereitung im weitesten Sinne.
Und danach ist es dann wirklich nötig, Dehnübungen zu machen, nach dem Sport?
Ja, jein. Mhm. Ich sag, warum jein. Im Muskeltraining nein. Nach einem Muskeltraining, wo du die Muskulatur sehr intensiv belastet hast, kommt es ja durch die maximalen Kontraktionen häufig zu kleinen Einreißungen ins Gewebe. Und diese Einreißungen ins Gewebe führen dazu, dass sich dann Entzündungen dort bilden mittelfristig. Und wenn du dann eine starke Dehnung machen würdest auf einen sowieso schon sehr angespannten, verspannten Muskel, würdest du das Gewebe noch weiter auseinanderziehen, wo es sowieso eingerissen ist. Deswegen nach dem intensiven Krafttraining keine Dehnung machen, wirklich nur zur Vorbereitung. Wenn du aber gelaufen bist, wenn du gejoggt bist, dann ja die müden Knochen und Muskeln so ein wenig zu lockern, zu entspannen, in die Länge zu ziehen. Ja, das macht deswegen Sinn, weil dadurch die Blutung wieder optimiert wird und die Beschleunigung der Regeneration einfach früher einsetzt. Ja, dann sollte man sich so ein bisschen in Form des Cooldowns auch schon mal ein paar Minuten dafür Zeit nehmen, die geschundenen Wadenmuskeln beispielsweise mal wieder in die Länge zu ziehen.
Mal eine ganz doofe Frage.
Welche Mythen im Bereich Fitness zielen besonders auf ein bestimmtes Geschlecht ab?
Ach, weißt du, da bin ich vielleicht nicht der Richtige, aber wenn man das aus meinem Munde hört, würde ich schon sagen, Zellulite ist so ein klassisches Phänomen, wo ja immer wieder gesagt wird, Sport hilft gegen Zellulite. Nein, auch das ist ein Mythos leider. Ja, Frauen leiden da ja deutlich mehr darunter und das ist in der Tat so eine sehr genetische Abhängigkeit. Auch Sportlerinnen haben das, weil es hängt eben von der Qualität und Straffheit des Bindegewebes zusammen. Das hat ja so ein Matrixmuster und was sieht man da? Man sieht dort Einlagerungen von Wasser, aber auch von Fett. Braucht Frau insbesondere ja auch in dieser Region. Deswegen haben es Frauen eben mehr, weil es ja gerade in der Hüft- und Po-Region eben deutlich mehr Fette eingelagert wird. Das ist ja die Speicherregion bei der Frau. Und dann sieht man das dort. Durch Sport lässt sich das nur bedingt. Muskeltraining, ja, da hilft so ein bisschen Fett einfach zu reduzieren, wenn man es denn möchte. Aber auch schlanke Frauen haben einfach das. Es ist nicht nur eine Frage der Fettmenge, sondern letztendlich auch der genetischen Voraussetzung.
Super, jetzt raubst du mir die nächste Illusion.
Man kann ja auch so ein bisschen schrubben, noch so bürsten und was ist auch Cremen. Das kann man sparen. Bürsten vielleicht, um so ein bisschen Stoffwechselaktivierung zu machen, ja.
Welchen Mythen begegnen wir bezüglich Fitness und Alter?
Ach ja, indem man häufig sagt, im Alter lotet sich sowieso nicht mehr. Ja, das ist ja so klassisch. Wenn du einmal die Fahne gehisst hast, das kannst du dann so ab 30, 40, 50, weil du wirst sowieso immer schlechter. Das ist ein Mythos. Weil der Körper hat einfach so viel Veränderungsmöglichkeiten, Adaptationsmöglichkeiten, wie wir das nennen, auch in jedem Alter. Und so kannst du dich in jedem Alter aus jeder Situation auch noch verbessern. Und dementsprechend heißt es für mich immer, was du also tun kannst, dann fang heute bitte damit an, denn du verbesserst sowohl das Herz-Kreislauf-Training als auch deinen Stoffwechsel, als auch deine Muskulatur. Du musst es nur tun. Das Alter spielt dafür überhaupt keine Rolle.
Na, ich denke da ja an den Spruch, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Trifft das auf die meisten Sportarten zu?
Das hängt insbesondere mit der Koordination zusammen. Was Hänschen nicht lernt, meint das Alter so etwa von 6 bis 10 Jahren, das ist das beste koordinative Lernalter für uns. Dort lernen wir mit Objekten umzugehen, einen Ball zu werfen und zu fangen, mit irgendwelchen anderen Handgeräten einfach zu arbeiten. Dort lernen wir zu hüpfen und zu springen, zu balancieren, zu klettern, zu rollen, zu drehen im weitesten Sinne, aber das koordiniert. Und wenn wir das in diesem Alter nicht gemacht haben, dann sieht man das schon irgendwann mal, wenn man mit 30 erst anfängt. Also ich versuche mal, hat man das nie, diese Phase nicht durchlaufen. Die Phase des besten motorischen Lernens nennen wir das. Dann wird es schwer jedenfalls. Da muss man sehr, sehr, sehr viel üben, um wirklich noch eine Perfektion zu erreichen, wie die es erreichen könnten, die in dem Alter schon viel gemacht haben.
Perfektion will ich vielleicht gar nicht erreichen.
Ja, aber sagen wir so, du möchtest aber auch nicht aussehen wie ein Schluck Wasser in der Kurve bei einer will. Das willst du ja auch nicht. Das heißt also, wenn du eine sportliche Aktivität machst, dann solltest du schon ein bisschen was mitbringen. Das gilt übrigens auch fürs Laufen. Ja, auch das muss man ja lernen. Und auch das muss man ja koordinativ, weil ökonomisch ausführen. Und ich weiß nicht, du läufst ja auch. Wenn du aber Menschen dann um die Alster laufen siehst, die nie gelaufen sind, das sieht man denen doch an. Die Beine sind schon falsch eingehangen. Schön ist, dass sie den Weg in die körperliche Aktivität gefunden haben, aber da würde ich mir erstmal eine Laufschule wünschen, um wirklich so ein bisschen Bewegungsqualität zu erarbeiten, so ein bisschen Präzision, Genauigkeit, Qualität der Bewegung zu erfahren und nicht einfach draus loslaufen. Denn Bewegung muss man lernen. Und deswegen, ja, was Hänschen nicht gelernt hat, das wird bei Hans schwerer werden.
Bei Arthrose und Osteoporose neigen viele dazu, aus Vorsicht Bewegung zu meiden. Liegen Sie damit richtig?
Nein, da liegen Sie nicht mit richtig. Das ist eine Frage der Dosis. Knochenwachstum beispielsweise, wissen wir, ist sehr stark durch Inaktivität geprägt. Überforderung mag das Knochensystem natürlich auch nicht. Und gerade auch zu viel Überlastung, dann wird der Calciumstoffwechsel gestört. Das ist falsch. Aber Knochen brauchen stochastische Belastung, so heißt die stoßartige, unregelmäßige Belastungsformen. Über die Fußsohle muss dann viel Beanspruchung da rein. Und ein Beispiel, wenn du Astronauten siehst, die oben so um die Erde schwirren und das 6 Monate zum Beispiel, wenn die runterkommen, haben die Osteoporose. Warum? Weil die Schwerkraft auf den Knochen weggefallen ist da oben im All. Und das führt dazu, dass Knochensubstanz nicht mehr aufgebaut wird, sondern eher abgebaut wird. Der Knochenstoffwechsel ist ja immer aktiv. Und übrigens, wenn die Menschen viel sitzen, ist auch die Schwerkraft weg. Knochenstoffwechsel hängt unmittelbar eben an der Belastung. Vertikale Belastung, Stoßbelastung. Also hüpfen, springen, federn, gehen, laufen. Wunderbare Stimulanzien für die Knochen. So, zweitens, Knorpel hängt am Tropf der Bewegung. Hier gilt es auch so. Schonung des Gelenkknorpels führt zur Austrocknung. Denn Knorpel ist, wie gesagt, nicht blutig versorgt. Er wird über Wasser versorgt. Deswegen ist zum Beispiel der Gelenkknorpel so wunderbar, wenn du den schimmern siehst. Der sieht aus wie das blaue Meer. So schön, ja? Und wenn du ihn bewegst, den Knorpel, also belastest, dann wird er immer blauer. Warum? Weil er sich voller Wasser saugt. Und dann wird er elastischer. Und das passiert eben nur unter Belastung. Wenn ich 20 Kniebeugen mache, ist der Knorpel schon wie dicker, weil er viel Wasser bekommt. So schnell geht das übrigens. Ja? Aber wenn du in einen Knorpel zum Beispiel hineinschneidest, der von einem sitzenden Menschen gerade kommt, der ist wie sprödes Holz. Ja? Der hat keine Belastbarkeit, keine Elastizität mehr. Und deswegen, ja, Knorpel braucht Bewegung und deswegen Schonung, falsche Strategie.
Stichwort Schonung. Wenn ich in der Woche kaum Zeit finde, um körperlich aktiv zu werden, kann ich den versäumten Sport am Wochenende nachholen.
Ja. Also es gibt ja die Weekend Warriors, so heißen die. Die machen, holen am Wochenende alles nach. Also Exercise Snacking heißt ja so im weitesten Sinne, man versucht dann so ein bisschen, ja, es am besten über die Woche zu verteilen oder am Wochenende nachzuholen. Das geht eben nur bedingt. Ja, deswegen, ich würde mir in kleinen Portionen das über die Woche verteilt viel besser vorstellen. Denn wir müssen wissen, der Körper braucht Regenerationszeiten, der braucht Aufbauzeiten und am Wochenende mal 2 Tage intensiv und dann wieder 5 Tage nix. Kann man sich vorstellen, ist natürlich blöd. Ja, bringt nichts. Oder wenig jedenfalls. Ein bisschen natürlich mehr. Ja, aber idealerweise wäre wirklich, man snackt es immer über die Woche hinweg.
Führt eigentlich mehr Training zu mehr Muskeln? Wird ja auch immer wieder
behauptet. Nö, da kann ich ganz klar sagen, nö. Ein Muskel braucht 48 Stunden mindestens, besser 72 Stunden Pause. Und wenn ich dann jeden Tag ihn quasi belasten würde, würde ich ihn irgendwann so zerstören durch eine zu große Belastung. Wir wissen, im Spitzensport machen wir das ja auch nicht. Trainieren wir ja auch nicht jeden Tag die gleiche Muskelgruppe. Insofern heißt es nicht viel hilft viel, sondern die richtige Dosis macht das Gift. Und gerade für Muskeln beispielsweise, auch für Muskelmassenaufbau, das machen selbst die Profis, selbst die Bodybuilder, trainieren jede Muskulatur frühestens jeden dritten Tag. Und so sollte es sein. Also viel hilft nicht viel im Sport.
Ein Mythos besagt, dass der Sport erst richtig etwas gebracht hat, wenn ich am nächsten Tag Muskelkater habe. Ist da was dran?
Nein, das ist nicht das Zeichen für einen großen Effekt des Sports. Muskelkater, um das mal ganz kurz zu beschreiben, ist ja ein Phänomen der Heilung durch Aktivierung des Immunsystems. Also was passiert? Ich mache eine Bewegung. Die führt zu einer Überlastung. Kennen wir zum Beispiel auch vom Wandern. Wenn wir bergab gehen, wird der Muskel gereizt und er zerrt sich sogar im kleinen Gewebe, minimalsten Gewebe, bekommen so ganz kleine Einrisse. Und das merkt das Immunsystem und schickt dann Botenstoffe, Zytokine, so heißen diese Dinge aus. Und dann entsteht dort, wo diese kleinen Einrisse sind, eine Entzündung. Entzündungen sind gut. Warum? Weil sie Heilung darstellen. Heilung heißt mehr Durchblutung in der Stelle, Rötung, Wärmung. Und Wärmung heißt auch, mehr Stoffe werden dahin transportiert, mehr abtransportiert, weil wir einfach intensiveren Austausch in der Region haben. Dann lagert sich dort Wasser ein, weil Wasser ist auch das typische Indiz dafür, dass dort viel Stoffwechselprozesse sind. Und das spüren wir als Kater, so ein bisschen aufquellen. Das tun diese Zellen und das spüren wir so als Spannungsgefühl. Und der leichte Schmerz kommt einfach aus der Reaktion des Immunsystems. Wenn ich das immer wieder häufig habe, weiß ich, dass ich entweder dauerhaft schlecht trainiert bin oder ich zu viel tue, denn ab einer gewissen Zeit darf das nicht mehr auftreten, wenn ich die gleiche Bewegung wieder mache. Und so ist es eindeutig, ja, Muskelkater ist kein Indiz für ein gutes Training. Ganz im Gegenteil sogar, man sollte sein Training hinterfragen, ob man es nicht einfach überzieht.
Wie entscheidend ist eigentlich die Reihenfolge der Kraftübung? Also mache ich Bauchmuskeltraining zum Schluss oder gleich am Anfang oder ist das egal?
Das ist der Muskulatur doch egal. Ich würde immer wirklich versuchen, so ein bisschen Oberkörper, Rumpf, Oberkörper, also Unterrumpf, Oberkörper in irgendeine Reihenfolge zu bringen. Nicht immer die gleiche Muskelgruppe sofort hintereinander trainieren. Gerade wenn es um Bewegungsqualität geht, wenn du nicht auf maximale Muskelmasse ausgelegt bist, ja, dann variier einfach. Dann machst du maximal vielleicht 3 Übungen, dann kommst du zur alten wieder zurück. So hast du so einen kleinen Zirkel im weitesten Sinne, was an sich ganz gut ist. Wenn du aber wenig Zeit hast, dann trainierst du eine Muskelgruppe zwei- oder dreimal hintereinander, immer mit 30 bis 60 Sekunden Pause und dann gehst du zur nächsten Übung. Aber du musst immer wissen, dann summieren sich die Ermüdungsreaktionen und die Bewegungsqualität wird einfach schlechter. Und da musst du dich einfach viel besser kontrollieren können. Das soll ist eher was für Profis. Alle anderen sollten eher diesen Zirkel machen, abwechselnd Oberkörper, Unterkörper, Rumpf und dann wieder vorne anfangend.
Grundsätzlich gilt ja, wer schnell schwitzt, ist nicht fit. Oder würdest du das nicht unterstreichen?
Gar nicht sogar. Denn wir wissen, dass bei gleicher Belastung der Sportler viel schneller schwitzt als der Nichtsportler. Warum? Weil der Sportler eine bessere Temperaturregulation hat. Das kennst du auch vom Sauna gehen, ja? Da weißt du, derjenige, der häufig in die Sauna geht, schwitzt viel schneller, sehr viel intensiver als der Nichtgänger. Das Gleiche ist beim Sport auch. Sport ist wie Sauna, ja, nur aktiver. Und insofern, ja, der Sportler hat in der Regel mehr Schweißdrüsen, schwitzt übrigens dünnflüssiger, was gut ist, weil er geht wertvoller mit den bedeutsamen Mineralien um. Insofern, ja, ein Schwitzen ist letztendlich ein gutes Zeichen, weil es hilft, dem Körper abzukühlen und das kann der Sportler einfach besser.
Und was ist eigentlich mit der Liebe?
Ein Glaubenssatz hält sich hartnäckig. Wer Sex vor dem Training hat, ist anschließend schlapp und hat nicht mehr genügend Energie in den Muskeln.
Das können nur Sexmuffel gesagt haben. Das ist nämlich Quatsch. Ja, das ist ja wirklich Quatsch. Es kommt auf die Intensität natürlich an. Ja, aber grundsätzlich muss man schon sagen, wenn ich wirklich einen Wettkampf habe und auch vor allem einen Schnellkraftwettkampf, einen Sprint oder eben ein Spiel im Bereich des Handballs, Fußball, wo ich wirklich schnell kräftig sein muss, würde ich sagen, so unmittelbar davor raubt es ein bisschen Schnelligkeit, weil es zu viel Entspannung beiträgt, des Sex. Das wäre falsch. Aber auf der anderen Seite, so am Abend mal genussvoll runterkommen und dann auch in die Entspannung des Schlafes dann direkt übergehen, ist das eher sogar ein Benefit, weil es ablenkt von der stressigen Situation des anstrengenden Wettkampfs. Aber vor einem Training das ab und zu mal zu machen, da spricht doch nichts dagegen. Dadurch wird das Training nicht ineffizienter, auf keinen Fall.
Und exzessives Training wirkt sich auch nicht unbedingt negativ aus.
Doch, exzessives Training wirkt sich negativ auf Sex aus, das würde ich schon sagen. Denn wenn du immer auf der letzten Rille bist, dann macht der Sex ja auch keinen Spaß. Auf der einen Seite und zum Zweiten, wenn du dich überfordert und überlastet hast, dann hast du sowieso so viele Stresshormone quasi im Organismus, Stresshormone, die dann natürlich auch gegen die sexuelle Aktivierung und Aktivität letztendlich wirken. Das heißt also, das ist total kontraproduktiv. Wenn, dann solltest du schon entspannen, musst du entspannen, diese Situation hineingehen. Denn Lust ist etwas anderes als Stress.
Ein lustvolles Intermezzo verbrennt genauso viel Kalorien wie Sport, heißt es in vielen einschlägigen Portalen. Siehst du das auch so?
Nein, natürlich nicht. Natürlich kommt es auch hier auf die Intensität an. Aber selbst bei der Hausarbeit, immer beim Staubsaugen oder Betten machen, verbrenne ich in der Regel mehr Kalorien als bei sexueller Aktivität. Meistens, nicht bei allen, aber ab einem gewissen Alter kann man das, glaube ich, sehr gut beschreiben.
Let's Fitness. Die kleine Übung für zwischendurch.
Zum Abschluss haben wir ja noch unsere Blitzübung. Aber bevor wir einen Vorschlag von dir bekommen, kann eine Übung auch falsch ausgeführt werden?
Also alle Bewegungen, die der Körper ermöglicht, sind erstmal gute Bewegungen. Aber eine Bewegung kann natürlich falsch ausgeführt werden, zu schnell, zu abrupt, zu abgehackt, die Gelenke nicht in der optimalen Stellung. Es gibt schon einige Qualitätsparameter. Ja, Bewegung sollte bewusst, kontrolliert und angemessen für die Voraussetzungen sein, die ich mitbringe.
Dann nenn uns doch mal eine Übung, die wir so sofort und ohne weiteres auch in verschiedenen Varianten ausüben können.
Ja, wir haben in der letzten Folge ja auch schon über unsere effektivsten Übungen gesprochen. Da war eine dabei, die man sehr schön variieren kann. Das ist ja der Liegestütz. Den kann ich mit breiten, mit schmalen Armen einfach schulterbreit oder ganz weit auseinander oder ganz eng beieinander den Diamantliegestütz ausführen. Da erkennt man schon, ja, es ist erst einmal eine Stellung der Arme, die sehr variantenreich dann auch auf unterschiedliche Muskelgruppen einzahlt. Die kann ich so ausführe, dass ich insbesondere den Weg nach unten langsam ausführe und den Weg nach oben in einer anderen Geschwindigkeit. Ich kann Geschwindigkeit also variieren. Ich kann sie sehr langsam ausführen, viel größerer Effekt als schnell. Und insofern sieht man schon, allein durch die Variation von Geschwindigkeiten und Armstellung habe ich sehr, sehr viel Potenzial. Und wenn ich dann noch die Auflagefläche senkrecht, horizontal oder eben so ein bisschen schräg ausführe. Auch dann habe ich verschiedene Muskelgruppen und verschiedene Gewichtsbelastungen. Auch hier habe ich verschiedene Variationen, die man einfach ausführen kann. So muss jeder ausprobieren. In letzter Konsequenz heißt das, immer angemessen zu den Fähigkeiten, die man mitbringt. Und die Muskulatur muss, wie ich immer wieder sage, brennen, damit sie richtig wächst.
Ich bin froh, wenn ich beim Liegestütz überhaupt runterkomme.
Wieso das denn? Ja?
Aber ich werde jetzt das trainieren. Bis zum nächsten Mal, hoffe ich. In der nächsten Folge reden wir über Gelenkigkeit, Beweglichkeit und auch vielleicht über das Stretching.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön, weil Beweglichkeitstraining ja vielleicht auch ein Mythos ist. Ja. Oder? Wir werden dies aufklären.
Sehr gut. Vielen Dank, Ingo. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Bleibt fit und gesund. Tschüss.
Das war Fit und Gesund mit Professor Frohböse. Ein Podcast von der Hör zu. Jeden zweiten Montag eine neue Episode.